Ja, moin, grüß dich. Ich bin der Jörg. Ich darf heute mit Philipp über PBTA sprechen im Allgemeinen und über mein neues Spiel Gegen alle Stürme im Speziellen. Und ihr könnt die Kapitelmarken wie immer nutzen, um zu interessanten Stellen zu springen oder Dinge zu überspringen, die euch nicht so interessant vorkommen. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Jörg. Hallo Jörg, wer bist du denn?
Ja, moin, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Autor, Nerd, schreibe Rollenspiele, veranstalte Rollenspielcons, bin ziemlich lange schon in der Rollenspielszene unterwegs.
Und vielleicht gibt es einige HörerInnen, die sich jetzt wundern, was der Jörg jetzt hier macht. Weil ich habe ja vollmundig die Live-Convention-Folge angekündigt. Und ganz einfach, daran ist wie immer Ralf Sandfuchs schuld. Wie immer, liebe Grüße und gute Besserung. Denn der hat mich damals in seiner Folge so sehr motiviert, mich mal aus meiner Komfortzone herauszuwagen, dass ich die erstbeste Gelegenheit genutzt habe, um mir mal mein absolutes Hassregelsystem erklären zu lassen und warum das eigentlich eine gute Sache ist. Aber keine Sorge, die Live-Folge kommt bald. Und ein großer Vorteil dieser aktuellen Folge ist zugegeben, dass ich das Zeitmanagement jetzt wesentlich entspannter machen kann, da die Live-Folge schon 4 Tage nach der Aufnahme hätte erscheinen sollen. Und da wäre ja auch noch das Thema vor dem Thema gewesen über die Leipziger Buchmesse, also doppelte Schneiderarbeit. Das kann ja niemand mit einem Job im Gesundheitswesen irgendwie hinkriegen, ohne irgendwie wahnsinnig zu werden. Und ich meine, wahnsinnig sind wir alle schon so ein bisschen. Deswegen kam mir der Jörg tatsächlich sehr gelegen, denn unsere Folge jetzt kann ich ganz entspannt im Urlaub schneiden, sodass ich nur noch das Thema vor dem Thema, also die Buchmesse, kurz vor der Veröffentlichung einfügen muss. Also genug der langen Vorrede. Hier ist jetzt mein pflichtbewusster Buchmessebeitrag, damit ich auch im nächsten Jahr wieder meine Presseakkreditierung bekomme.
Interview. Und es nimmt auf? Ja, sehr schön. Die meisten HörerInnen kennen ihn schon. Er war letztens erst in der Folge über die Comic-Con. Hallo, wer bist du denn und welchen Verlag repräsentierst du?
Ja, hallo, mein Name ist Marc Hamacher. Ich bin der Verleger vom Leserattenverlag. Wir machen Fantastik mit U geschrieben, lustige Fantasy, lustige Science Fiction. Wir zerstören Deutschland mit großen Monstern, haben eine mittelalterliche Mystery-Serie und buntes Programm. Wir feiern 10-jähriges Jubiläum. Wir haben es geschafft. Wir sind zweistellig.
Und das ist ja eine lange Zeit und das passt ganz gut. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass du das letzte Mal vor Corona auf der Buchmesse warst und jetzt das erste Mal nach Corona. Also du hast schon mal ein Jahr quasi übersprungen. Wie fühlt sich das an und merkst du vielleicht irgendeine Änderung gegenüber der Vor-Corona-Zeit?
Also wir sind in einer anderen Halle, das merkt man. Ansonsten vom Publikum. Das Schöne bei der LBM ist ja, wir Fantastik-Leute sind alle zusammen. Eigentlich ist es... Die Halle ist viel größer, aber es ist wie der Buchon. Wir sind Familie. Der Roger zahlt mir da Geld für. Und alle Verlage, die man so kennt, wir sind dabei. Wir haben die Fantastic Lounge mit den Pan-Leuten gegenüber. Ja, man sieht viele nette Menschen. Eigentlich ist es nett. Es ist leider viel teurer, aber es ist nett.
Und du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt so teilweise ein paar Organisationsproblemchen, wie irgendwelche Schlangen, die so lang sind, dass Leute Stände nicht mehr erreichen können. Kannst du da was zu sagen? Bist du auch betroffen?
Nee, ich selber bin nicht betroffen, aber...
Du musst der Dramatik wegen sagen, du bist betroffen und dann kann ich traurige Musik einspielen.
Okay, ich soll der Dramatik halber sagen, ich bin betroffen. Nee, was mich wirklich betroffen macht, man lernt hier einen Trend, gerade bei jungen Menschen, die kaufen alles, was einen Farbschnitt hat. Und wenn das irgendwie romantisch, erotisch, toll aussieht und es gibt tolle Bücher... Aber man hat das Gefühl, manchmal kaufen die auch und die haben keine Ahnung, wo es geht. Und da stehen die Leute Schlange. 80 Meter, 100 Meter. Die Messe kriegt im Moment nicht auf die Reihe, die Schlangen so zu steuern, dass andere Stände nicht blockiert werden. Und das ist natürlich schade. Da muss die Orga einfach dran greifen. Aber man weiß auch nie, wann ein Antrag kommt. Man kann es halt nicht planen.
Dann vielleicht noch zum Schluss die Gretchenfrage. Du hast ja schon zum Beispiel den Buchon erwähnt, der ja auch die ganzen Fantastikvorlage hat und ich denke auch so die meisten HörerInnen abgreift von unserem Podcast. Deswegen muss man unbedingt auf die Leipziger Buchmesse oder reicht auch eine explizite Szeneveranstaltung wie beispielsweise der Buchon?
Der Buchon reicht eigentlich, aber ich denke, dass jeder, der sich für Bücher und Literatur interessiert, einmal auf eine große Messe gegangen sein muss. Weil es ein ganz anderer Flair ist, ein ganz anderes Publikum. Hier laufen halt auch viele normale Menschen rum und nicht so Bekloppte wie wir beide.
Das lasse ich als letzte Worte stehen und danke dir ganz herzlich für das Interview.
Gerne, danke dir.
Ich bin hier an einem Stand, den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen auf der Leipziger Buchmesse, nämlich am Ulysses-Spielestand, also einem Rollenspielstand. Und da ist natürlich die Frage, die mir sofort in den Sinn kommt, das sind ja alles hier BücherenthusiastInnen, die lesen wollen. Rollenspiel ist ja doch was ganz anderes, natürlich was Spannendes, Neues. Wie ist denn so die Resonanz nach 2 Tagen?
Bisher sehr positiv, weil es gibt viele Leute, die von dem Hobby mal gehört haben und das dann wiedererkennen, aber noch nie so wirklich gemacht haben, mit denen wir dann recht schnell ins Gespräch kommen, so wie fängt man an, was bedeutet Rollenspiel und dann halt natürlich unsere Sachen vorstellen, um zu gucken, was passt zu den Leuten, worauf haben die Leute Lust.
Und ihr habt ja so eine ganz breite Produktpalette von, sagen wir mal, komplexeren Sachen wie das Schwarze Auge bis so leicht zugänglichen Sachen wie zum Beispiel Tales from the Loop, was ich ja sehr liebe. Was wird denn von den Leuten am meisten so interessiert angenommen?
Also die Einsteigerboxen sind wirklich das, was jetzt echt gut läuft, weil die sind halt vom Ansatz genau das, was die Leute dann brauchen. Irgendwas, eine Kiste, alles drin und dann loslegen. Und dann kommt es eigentlich darauf an, worauf die Leute Lust haben. Also viele, die so wirklich mal auf Fantasy richtig Lust haben, nehmen dann die DSA-Box. Aber wir haben jetzt auch von den anderen Sachen überall was verkauft. Das ist wirklich, merkt man, total Geschmackssache, wer auf was Lust hat.
Ihr wart ja schon dieses Jahr, auch letztes Jahr natürlich, auf verschiedenen Veranstaltungen. Ich habe euch beispielsweise letztes Jahr auf der Comic-Con in Stuttgart gesehen, natürlich auf den ganzen Rollenspiel-Conventions. Klar, gibt es da vielleicht andere Resonanzen, dass zum Beispiel auf den Rollenspiel-Conventions, weil sie euch schon kennen, die Leute viel enthusiastischer zu euch kommen? Oder ist es hier, dass die Leute neugieriger sind und deswegen eher zu euch kommen?
Es ist auf jeden Fall die Neugier, die hier vorrangig ist. Du siehst ganz oft Leute, die an dem Stand so am Rand vorbeigehen und so neugierig Dinge begutachten. Und wir gehen da natürlich zu und schauen, hier hast du Fragen, hier können wir das zeigen. Du merkst, dass viele da mit dieser Neugier getrieben sind auf jeden Fall.
Und ohne, dass du jetzt irgendwelche Zahlen nennen sollst oder so, das müsste ja eh dann dein Chef machen, der ja letztens erst im Interview war. Aber auch für die anderen Verlage eventuell, wenn die zuhören, lohnt sich das denn quasi als fast reiner Rollenspielverlag auf eine fast reine Buchmesse zu gehen?
Das ist eine gute Frage. Wir sind erst an Tag 2 von 4 und ungefähr bei der Hälfte von dem Tag. Das heißt, hier jetzt schon Bilanz zu ziehen, wäre ein bisschen zu früh. Ich sage mal, von der Repräsentation, jetzt mal unabhängig von Zahlen, ist es, glaube ich, schon sehr wertvoll. Dadurch, dass wir jetzt gerade die Einzigen sind, ist es für uns halt wichtig, wirklich Rollenspiel den Leuten irgendwie mal nahe zu bringen, mal zu repräsentieren überhaupt, bevor es jetzt überhaupt daran geht, dass die Leute uns den Laden leer kaufen, ist es schön, Leuten das Hobby zeigen zu können und wirklich näher bringen zu können.
Und die letzte Frage, weil ich war vorhin so unhöflich, wer bist du denn überhaupt?
Daniel, ich arbeite im Marketing bei Ulysses.
Dann danke ich dir ganz herzlich.
Ja, gerne.
Und wir haben dazu natürlich noch eine zweite Meinung, die noch enthusiastisch vorgetragen werden wird.
Ja, wir sind unbedingt gerne auf dieser neuen Messe, weil es so spannend ist, eine Veranstaltung zu haben, die keine Convention ist, sondern eine, wo man neue Leute findet, wo man einfach Leute ansprechen kann, die nicht unsere Produkte schon alle kennen und auch schon alle besitzen, sondern wir wirklich Leute ins Hobby kriegen können.
Sehr gut, vielen Dank.
Gerne.
Ich habe mir den nächsten Stand gesucht. Das ist wieder ein bekanntes Gesicht, beziehungsweise gleich für euch eine bekannte Stimme. Ich bin nämlich in der Bumsecke vom Verlag Thorsten Loff gelandet. Und vielleicht fangen wir mal an. Ich habe schon mehrmals gelesen, irgendwie in den sozialen Medien, dass das hier die Bumsecke ist. Was ist denn die Geschichte dazu?
Oh, die Geschichte, das ist eigentlich was relativ Albernes. Meine Frau hat hier hinten, wir hatten im letzten Jahr hier eine offene Wand. Jetzt ist die Wand zu und meine Frau hat hier hinten immer dagegen gebumst und das ist jetzt die Bumsecke. Aber ich meine, du kennst dich mit sowas ja auch. Hast ja gerade auf deinem Mikro einen Popschutz drauf gemacht.
Man merkt, die Stimmung ist sehr gut. Das liegt auch daran, dass genau vor mir schon, naja, sagen wir mal ungefähr ein Dutzend Becher, die mit Alkohol gefüllt waren, stehen, sowie zwei leckere Alkoholflaschen. Ich habe auch schon was getrunken. Ich habe schon mitbekommen, dass das gemeinsame Alkoholtrinken auf der Leipziger Buchmesse eine Tradition ist. Wie kamt ihr denn zu dieser Tradition?
Moment mal, das wusstest du noch nicht.
Das, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal angefangen. Ich habe dich gesehen, du hast gleich gesagt, okay. Philipp, ich kenne dich nicht, aber willst du was trinken?
Ach so, stimmt, ja, das stimmt.
2016, glaube ich, war das.
Ja, wie kam es dazu? Ist eine ganz einfache Sache. Als wir auf der Leipziger Buchmesse angefangen hatten, das war 2010, da waren links und rechts von uns noch Leute mit Anzügen und Stöcken im Arsch. Und da habe ich gesagt, da muss man was dagegen tun. Und dann habe ich meinen Port und meinen Sherry hingestellt und plötzlich wurde alles ganz lustig.
Dann wollen wir aber vielleicht nochmal ein bisschen ernst werden. Und natürlich die erste Frage, du bist auf so vielen Messen unterwegs. Wie ist es denn jetzt auf der Leipziger Buchmesse? Größer, besser, weiter, schlechter vielleicht? Denn ich habe schon von anderen Verlagen Kritik gehört.
Also wir sind ja, wie gesagt, seit 2010 auf der Leipziger Buchmesse. Der Donnerstag dieses Jahr war einfach mega verrückt. Ich meine, der war ja schon letztes Jahr verrückt. Dieses Jahr noch ein bisschen verrückter als verrückt. Der Freitag ist auch schlimmer gewesen als letztes Jahr. Also ich bin happy, dass ich hier bin. Wir sind unwahrscheinlich gerne auf der Leipziger Buchmesse. Das ist ja für uns ein quasi Heimspiel. Ich bin ja gebürtiger Leipziger und habe ja auch jedes Jahr meine Lesung in Delitzsch, in meiner Heimkneipe, in der Nummer 2, ein bisschen Werbeblock muss ich machen, eine richtig geile Whisky-Kneipe wird von Jens Fahr, ein Whisky-Spezialist, bewirtschaftet. Da mache ich immer die Auftaktlesung zur Leipziger Buchmesse, 19 Uhr, jedes Jahr. Fantastic Meets Humor heißt das Ganze, zwischen Whiskyflaschen. Also man sieht, wir haben relativ viel mit Alkohol zu tun. Wir haben auch jahrelang in der Absinth-Kneipe gelesen. Aber Leipzig ist für uns einfach ein Pflichtprogramm. Und ist dieses Jahr wieder sehr, sehr schön. Wir haben unwahrscheinlich viele Leute getroffen. Wir stehen hier direkt gegenüber von der Pan-Lounge. Die meisten von den Leuten kennen wir. Die meisten von den Leuten haben wir in unseren Anthologien drin. Und von daher ist es einfach ein großes Familientreffen hier.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die noch mal in Richtung des eigentlichen Themas des Podcasts geht. Ihr seid einer der wenigen Fantastik-Kleinverlage, die auch so ein bisschen im Rollenspiel-Business rumwildern. Ist das so eine Synergie, dass du merkst, das funktioniert? Oder ist es was, wo du denkst, ja, das ist ein schönes Hobby, dass ich jetzt mal ein Rollenspiel rausgebracht habe? Übrigens meins, vielen Dank dafür. Aber es lohnt sich eigentlich gar nicht.
Ich würde nicht sagen, dass es sich nicht lohnt, aber ich bin zu dem Rollenspiel dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das passt aber zu dem Verlag, weil ich bin auch zu dem Verlag gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Wir hatten damals die Herbstlande herausgebracht und irgendwann kam dann so jemand auf uns zu und meinte, kannst du dir vorstellen, dass unsere Leser oder dass deine Leser mit einem Laubdrachen durch die Lande ziehen? Und ich fand die Idee cool und habe gesagt, ja, ich bin dabei, lieber. Jetzt muss ich aufpassen, lieber Philipp, weil ich falle nämlich immer wieder drauf rein. Ich will ihn immer Stefan nennen.
Das wollen viele. Und man muss ja sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind ja schon in der 2. Auflage und es gibt ein Erweiterungsband. Und es ist ein Erweiterungsband geplant. Also irgendwie so ein bisschen geht es schon aufwärts, ne?
Definitiv, ja. Also man muss auch wirklich dazu sagen, die Herbstlande als Welt an sich sind ja schon eine tolle Welt. Und sie sind natürlich prädestiniert dafür, dass man ein Rollenspiel draus macht. Und das wird auch sehr, sehr stark angenommen, sowohl von den Rollenspielern, da haben wir ja viele begeisterte Rollenspieler, die gesagt haben, was für ein tolles, geiles Teil, auch nicht ganz unbeleckte, ne? Ja, also du kennst ja selbst die Stimmen zu den Rollenspielen. Gleichzeitig ist das halt wahnsinnig anfängerfreundlich, es ist wahnsinnig einsteigerfreundlich, es ist auch Jugend- und kinderfreundlich. Wir haben ja damals den Test mit der Emily gemacht, als sie 9 Jahre alt war. Und es ist einfach wunderbar, sowohl für Einsteiger als auch für Leute, die schon länger dabei sind und einfach mal was anderes ausprobieren wollen. Ja, genau.
Du bist so ein toller Werbesprecher. Wenn ich es nicht selbst geschrieben hätte, würde ich es jetzt spielen wollen. Eine letzte Frage, und zwar die Gretchenfrage. die Leipziger Buchmesse ist ja schon so eine wirklich eine große Buchmesse, eine Massenpublikumsmesse. Du bist auch auf vielen kleinen Veranstaltungen, zum Beispiel der Marburg-Con oder ein bisschen größer dem Buch-Con. Wenn ich mich nur jetzt für Fantastik-Indie-Literatur interessiere, reicht es nicht, wenn ich auf die kleinen Veranstaltungen gehe oder sollte ich jetzt unbedingt auf so eine Großveranstaltung gehen?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Einstellungssache oder Ansichtssache. Für mich persönlich ist die Leipziger Buchmesse wirklich ein ganz, ganz großes Treffen der Buchwelt an sich. Nicht nur der Fantastikwelt, sondern der Buchwelt an sich. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass hier eigentlich alles an Fantastikautoren herkommt, was Rang und Namen hat. Es ist halt nicht so, dass ein Wolfgang Kohlbein auf jeden Buchcon kommt und auf einen Marburg-Con sowieso nicht.
Aber sollte er tun?
Eigentlich sollte er es tun, aber wer bin ich, dass ich Ihnen das vorschreibe?
Der bissige Verleger.
Ja, meine Güte. Nein, aber tatsächlich ist es so, das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was jeder Einzelne mag. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, ich möchte lieber eine kleine familiäre Con, wo ich zu den Leuten an den Stand gehen kann, wo ich mit den Leuten sprechen kann. Das geht ja manchmal ein bisschen unter, weil doch sehr viel Durchfluss ist, weil gerade am Samstag die Leute eher durchgeschoben werden. Das darf man auch nicht verschweigen. Es ist nun mal eine Konsummesse, eine große, gigantische Konsummesse. Und da kann natürlich das Gespräch mit den Einzelnen ein bisschen runterfallen. Und gerade wer sagt, ach, ich möchte es ein bisschen familiärer, ich möchte es ein bisschen kleiner, ich möchte es ein bisschen kuscheliger.
Ich möchte die Bumsecke.
Ich möchte die Bumsecke, genau. Der kommt dann halt auf so eine etwas kleinere Veranstaltung wie den Marburg-Con oder eben den Buchmesse-Con. Wobei, was heißt kleiner? So klein ist der Buchmesse-Con auch nicht.
Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir natürlich noch richtig viel Erfolg.
Danke dir.
Ja, und dann kommen wir auch schon zur Medienschau. Es geht flott voran. Und was hast du uns denn mitgebracht? Was beschäftigt dich vielleicht gerade aktuell?
Oh, was beschäftigt mich? Tatsächlich habe ich mich sehr schlecht vorbereitet auf diesen Podcast. Ich hatte ja eigentlich vollmundig gesagt, dass ich mir bestimmt irgendwas Tolles einfallen wird, was ich in der Medienschau zum Besten geben kann. Dem war in dieser sehr arbeitsreichen und turbulenten Woche nicht wirklich so. Aber du hast mich auch gefragt, was ich vielleicht die letzten Tage gemacht habe im Vorfeld. Ich war gestern, wahrscheinlich ein Thema, was auch schon sehr durch die Podcasts und Medien gegangen ist. Ich bin im Kino gewesen mal wieder. Und zwar haben wir uns den Dune, den zweiten Teil, angeschaut. Der war ganz großartig, muss ich sagen. Ganz toller Film.
Sehr cool. Tatsächlich hatte ich überlegt, ob ich in meiner Medienschau auch was zu Dune mache, weil ja jetzt letztens wieder mal so Dune-Rollenspielmaterial rausgekommen ist. Aber ich habe mich dann doch für was anderes entschieden. Der erste Dune-Teil war ja schon wirklich ganz fantastisch. Und es gibt unter Filmrezipientinnen irgendwie Diskussionen, welcher Teil ist jetzt besser? Ist der zweite Teil vielleicht doch ein bisschen überladen, weil zu viele Handlungsstränge rein müssen? Brauchst unbedingt einen dritten Teil? Wie ist denn da deine Meinung zu?
Also ich habe die Bücher seinerzeit nicht gelesen. Ich erinnere mich nur dunkel an die ganz, ganz alte Verfilmung, die es mal gegeben hat. Und ich meine, das, was jetzt wahrscheinlich im dritten Teil auf uns wartet, war in diesem Film damals gar nicht thematisiert. Wie gesagt, die Bücher habe ich nicht gelesen. Ich finde, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das eben eine Trilogie werden wird, ist das ein sehr, sehr starker zweiter Teil. Das ist man bei Trilogien ja nicht unbedingt gewohnt. Zweite Teile sind ja meistens hinken sehr hinter dem ersten zurück. Das kann man hier, finde ich, überhaupt nicht sagen. Ich finde durchaus, dass er eine bisschen andere Erzählweise hat, eine bisschen langsamere nach meinem Empfinden. Aber er hat ganz großartige Bilder, baut eine ganz großartige Stimmung auf. Fantastischer Sound. Muss man sich auch unbedingt im Kino anschauen, finde ich. Ich bin gar nicht so der Kinogänger mehr, weil ich schaue sehr viel Filme mit meiner Frau zusammen, abends auf dem Sofa, Netflix etc. Und sage dann auch immer, ach, Kino muss nicht sein, wir gucken ja dauernd Filme. Aber bei diesem Film muss ich sagen, es hat sich sehr gelohnt. Absolut. Tolles Erlebnis.
Jetzt hast du mich ganz neugierig gemacht und ich kann gar nicht den Urlaub abwarten, damit ich auch endlich mal mir diesen Film angucken kann.
Absolut. Also ich habe von Leuten gehört, die schon dreimal drin waren und ich kann es jetzt verstehen, jetzt wo ich ihn gesehen habe. Ich finde ihn wirklich gut.
Und meine Spannung steigt ins Unermessliche. Okay. Wenn die Folge nun schon so erzählspiellastig wird, dann will ich immerhin ein wenig versuchen, in der Medienschau eine Lanze für, in Anführungszeichen, meine Art des Rollenspiels zu brechen. Und deshalb habe ich mal wieder was von Pathfinder mitgebracht, nämlich das Einstiegsabenteuer Wasthenge, gedacht für Charaktere der ersten Stufe, die bis zum Ende die vierte Stufe erreichen werden. Und es gibt ja immer so das Klischee, dass man als Heldengruppe der Stufe 1 in Dungeon Crawlern immer nur in den Keller der Taverne geht, um ein paar Ratten zu jagen. Und wenn du richtig viel Glück hast, dann läuft dir vielleicht noch ein Goblin oder sogar eine Riesenspinne irgendwie über den Weg, die du auch noch umbringen kannst. Jörg, wie ist das denn bei Erzählspielen? Beispielsweise das von dir geschriebene Seelenfänger oder ganz aktuell Gegen alle Stürme. Gibt es da auch Abenteuerklischees, wenn es um niedrigstufige Heldenneulinge geht? Oder gibt es da gleich die Epicness, wenn ich einsteige?
Also sind das zwei völlig unterschiedliche Spiele, von denen wir jetzt hier sprechen. Bei mir Seelenfänger ist sehr düster getragen und im Grunde genommen stehen die Charaktere immer vor der Wahl zwischen Pest oder Cholera. Also welchen Weg sie auch immer einschlagen, es geht am Ende nicht so wirklich gut aus. Wie episch es am Ende wird, liegt so ein bisschen immer an der Spielgruppe selbst. Seelenfänger basiert ja auf Fate-Regeln. Fate-Regeln propagieren schon, dass die Charaktere aus der Masse herausragen, also nicht unbedingt der Bauernlümmel von nebenan sind, sondern vielleicht schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Von daher wird man nicht so super low-levelige Abenteuer damit nach meiner Erfahrung erleben und erleben wollen. Kann man aber. Also das ist ja relativ frei skalierbar mit Fate-Regeln, von daher kann man da alles erleben. Ich finde, PBTA hat eine andere Art von Erzählunterstützung durch die Regeln und auch eine andere Art von dem, was es will. Denn PBTA-Spiele wollen nach meiner Erfahrung, nach meinem Wissen immer ein Genre emulieren. Und darauf sind sie ganz genau geeicht. Also wenn man sich zum Beispiel sowas wie Monster of the Week anschaut, das emuliert eben das Genre, was man aus gewissen Serien kennt, wie Buffy, Angel und so weiter. Und das kann es sehr gut. Mein Spiel Gegen alle Stürme emuliert Abenteuer- und Piratenfilme. Und entsprechend hat man da auch heldige Charaktere, sehr heldige sogar. Also die ragen sehr aus der Masse heraus. Da wird man auch weniger low-levelige Goblins kloppen müssen. Und wenn, dann wird es keine große Spielrelevanz haben. Sowas wären dann Herausforderungen, die ich nicht zwingend unbedingt würfeln lassen würde. Weil das ist eben so auch ein bisschen ein Unterschied zwischen so erzähllastigen Spielen und klassischen Rollenspielen. Bei den erzähllastigen Spielen liegt es sehr am Ton der Geschichte und an dem Tempo der Geschichte, wie man sie erzählen will, was jetzt wirklich relevant ist, was jetzt wirklich spannend ist. Und ich lasse immer gerne würfeln, dann, wenn es spannend ist. Und wenn ich jetzt als, ich sag's mal, Superheld gegen einen kleinen Goblin antreten muss, ist das nicht spannend. Den schnipse ich weg. So.
Du wächst schon so ein bisschen Interesse an deinem Spiel. Da kommen wir gleich noch zu. Erstmal machen wir eine Medienshow fertig und dann erklärst du mir PBTA. Und zwar, bei Pathfinder jedenfalls und auch das seelenverwandte Starfinder, das brach schon immer so ein wenig mit diesen Klischees, weil es bei den ganzen Einstiegsboxen zumindest immer einen fetten Drachen als Finalgegner gab. Also schon einen etwas knackigeren Gegner als nur Ratten, Riesenspinnen und Goblins. Aber jetzt bei Wasthenge wird dann nochmal eine ganze Portion Heldentum obendrauf gepackt. Die Geschichte dreht sich um zwei verfeindete Küstendörfchen, bei dem die SpielerInnen quasi als Abgesandte vom friedlichen Fischadlerbucht mal im etwas aggressiveren Eisenhafen nachgucken sollen, ob es denen denn gut geht, weil ein unheimlicher Sturm und ein noch unheimlicherer Bote das Schlimmste befürchten lassen. Und tatsächlich, ein finsterer Kult hat den lokalen Tempel übernommen, weil er einen toten Dämonenherrscher in einem komplizierten Ritual wieder auferstehen lassen will. Und jetzt sind wir dann doch bei den typischen Klischees, die man von Pathfinder hat. Die Gruppe labert am Anfang ganz kurz mit ein paar NSCs über die grundlegenden Informationen. Dann geht es immer tiefer in immer kompliziertere, aber irgendwie auch lineare Dungeons. Man kämpft immer taktischere Kämpfe gegen immer mächtigere Monster. Man weicht immer tödlicheren Fallen aus und bekommt immer bessere Ausrüstung. Und das soll jetzt keine Kritik sein, ganz im Gegenteil. Das ist einfach die volle Dröhnung Pathfinder. Man bekommt hier bei diesem Einstiegsabenteuer genau die Spielerfahrung, die du auch bekommst, wenn du später mal beispielsweise hochgelevelt die Kingmaker-Kampagne spielst. Im Vergleich zu den Abenteuern aus den Einsteigerboxen schlägt es sich sehr gut. Es ist wesentlich umfangreicher und komplexer und einfach epischer. Aber für meinen persönlichen Geschmack ist es kein Ersatz für die Einsteigerboxen, wenn du, so wie ich es oft tue, mit wirklich absoluten Rollenspiel-Neulingen zockst, weil die Boxen da, in einem ähnlich hohen Schwierigkeitsgrad, durchaus pädagogischer vorgehen und sie wirklich dafür gemacht sind, die SpielerInnen an die Regeln und Spielmechaniken heranzuführen. Wenn du so eine Box aber durchgespielt hast oder du beispielsweise von einem vergleichbaren Rollenspiel, sagen wir jetzt mal Dungeons & Dragons, umsteigen willst, dann ist das hier schon eine echt gute Wahl zum Pathfinder-Einstieg und in Philipps Spielweise. Und das ist eine schöne Überleitung. Wir kommen nämlich zu etwas, was überhaupt nicht Philipps Spielweise ist. Denn ich gebe zu, ich habe mich schon lange vor diesem Thema gedrückt. Reden wir mal über meinen Angstgegner. Zumindest was Rollenspielregeln angeht. Denn selbst die 3W20-Probe in das schwarze Auge oder das überkomplizierte W100-Plus-System in Contact, das taktische UFO-Rollenspiel, haben mir weniger den Schlaf geraubt als die eigentlich simple 2W6-Probe in Powered by the Apocalypse. Das ist so ein schweres Wort. Powered by the Apocalypse. Aber lass uns vielleicht mal ganz von vorn anfangen. Warum spielt man eigentlich Erzählspiele, wenn man sich dann doch den Würfeln unterwirft?
Also ich würde schon mal unterscheiden zwischen reinen Erzählspielen und Erzählrollenspielen, also die Unterscheidung treffe ich zumindest. Es gibt ja sehr würfelarme Erzählspiele, bei denen wenig bis gar nicht gewürfelt wird. Das sind PBTA-Spiele eben nicht. PBTA-Spiele wollen durchaus ein Rollenspiel sein, mit sehr starken Erzählelementen, wollen aber eben die Erzählung regeln durch das, was da passiert, nämlich durch die Würfelwürfe bei den sogenannten Spielzügen. Ja, also man spielt schon ähnlich wie klassische Rollenspiele, aber die Regeln andere Dinge, sagen wir es mal so. Bei D&D, bei Pathfinder, da hast du eine Regel für den Angriff, so stumpf, ich würfel auf ein gewisses Attribut oder eine gewisse Fertigkeit, um etwas zu tun. Bei PBTA hast du gewisse Spielzüge, die durch das, was du erzählst am Tisch, ausgelöst werden. Also der Ansatz ist ein anderer. Das ist jetzt ein bisschen spieltheoretisch, aber ich finde, das ist ein elementarer Unterschied. Denn PBTA-Spiele sind darauf ausgelegt, immer die Erzählung am Laufen zu halten. Nämlich indem die Spielzüge erzählen, was passiert, wenn ein gewisses Würfelergebnis erzielt wird. Die kann man dann interpretieren entsprechend und dann die Geschichte weitererzählen. Und umgekehrt, wenn man eben irgendetwas erzählt und sich gar nicht an den Regeln festhält, irgendetwas erzählt, dann guckt jemand, im besten Fall man selbst oder eben die Spielleitung, ob diese Erzählung in irgendeiner Form einen Spielzug auslöst. Und dann wird wiederum gewürfelt. Also Erzählung beeinflusst Spielzüge, Spielzüge beeinflussen Erzählung. Und das ist ein ganz anderer Flow, ganz anderer Fluss, als es bei klassischen Rollenspielen der Fall ist.
Dann gehen wir mal ganz systematisch vor. Nun habe ich ja schon erzählt, im Prinzip geht es um eine 2W6-Probe. Das krieg sogar ich hin. Aber so einfach ist es dann doch nicht, oder? Denn du hast ja irgendwie was von Spielzügen erzählt und so weiter.
Ja, genau. Also die meisten PBTA-Spiele, die ich kenne, arbeiten mit sogenannten Spielzügen. Und diese Spielzüge, bei denen wird meistens gewürfelt. So, und wenn man würfelt, dann würfelt man, wie du schon sagst, mit 2W6. Mit 2W6 erzielt man dann ein Ergebnis. Sagen wir mal, 10 oder drüber ist ein voller Erfolg. Dann hast du das erzielt und erreicht, was du erreichen wolltest. Klassisches Beispiel, ich will den Gegner schlagen und habe es geschafft, den Gegner zu schlagen. Beim Teilerfolg, 7-9 Ergebnis, dann habe ich einen Teilerfolg erzielt. Ich habe durchaus den Gegner vielleicht getroffen, aber eine Komplikation ergibt sich oder ich zahle einen Preis. Möglicherweise stecke ich selber was ein, wenn ich den Gegner getroffen habe. Oder 6 oder weniger erzielt, es ist ein Misserfolg. In dem Fall gibt man das Erzählrecht quasi an die Spielleitung in der Regel ab und schlimme Dinge passieren. Die interessanten Dinge passieren meistens bei dem Teilerfolg, bei 7-9. Denn dann hat man zwar erreicht, was man wollte, aber es passieren eben noch interessante Dinge, die in irgendeiner Form die Geschichte weitererzählen. Meistens ist es dann auch so, dass so ein Spielzug eben nicht klassisch nur den einen Angriff, ich nehme mein Schwert und schlage jetzt auf den Gegner ein, erzählen, sondern den ganzen Konflikt auflösen oder einen großen Teil des Konfliktes auflösen und nicht nur eine Aktion auflösen, wie es nämlich bei dem Angriff der Fall ist. So, und jetzt gibt es eben, wie gesagt, verschiedenste Spielzüge bei so PBTA-Spielen. In der Regel gibt es eine Anzahl von Basisspielzügen, die jeder auslösen kann. Das kann dann sowas sein wie, ich gehe in den Nahkampf, hau drauf. Oder sowas wie, ich möchte jemanden beeinflussen, verbal, im Sozialen und so weiter. Das könnte auch ein Basisspielzug sein. Oder ich möchte irgendeiner großen Gefahr trotzen, in welcher Form auch immer. Das wäre auch ein Spielzug. Und dann gibt es sogenannte Spielbücher. Das sind, sage ich mal, die Archetypen, die Charakterbögen, wenn man so möchte, die man hat. Und je nachdem, welches Spielbuch man hat, hat man nochmal ganz besondere Spielzüge für seine eigene Figur, die nur diese Figur hat und die dann alle anderen eben nicht auslösen können. So ist es bei den meisten PBTA-Spielen, die ich so kenne.
Aber wenn du so vorgefertigte Spielzüge hast oder Charakterbücher, wo bestimmte Dinge drinstehen, schränkt dich das nicht so ein bisschen in deinen spielerischen Entscheidungen ein? Wenn du Pathfinder spielst und willst was total Verrücktes machen, dann gibt's immer irgendwas, worauf du würfeln kannst. Und auch wenn es nicht klappt, irgendwie, zumindest kannst du es versuchen. Ich habe auch schon PBTA tatsächlich gespielt und ich fand teilweise, dass ich coole Ideen hatte und dann konnte ich sie irgendwie nicht umsetzen, weil überhaupt kein einziger Spielzug gepasst hat.
In dem Fall wollte das Spiel nicht, dass darauf gewürfelt wird, würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, was das war, was du gespielt hast.
Avatar,
gut. Avatar soll, habe ich nie gespielt, aber nach dem, was ich so gehört habe, ist es relativ verregelt, also relativ komplex auch von der Spielmechanik her und emuliert ja letzten Endes eben diese Avatar Herr der Elemente, meinst du, ne?
Genau.
Diese, ich kontrolliere Elemente und kämpfe mit den Elementen dann entsprechend die Kämpfe gegen meine Gegner. Das ist wahrscheinlich sehr stark eben auf diese Kämpfe ausgelegt, vermute ich mal. Und wenn du irgendwelche anderen Dinge machst, die eben in diesem Genre so nicht als spannend angesehen werden, dann gibt es dafür wahrscheinlich keine Spielzüge. Das würde ich aber nicht so interpretieren, als ob man diese Dinge nicht machen kann, sondern man tut sie dann einfach und entscheidet, es passiert, es funktioniert, was ich will, oder es funktioniert eben nicht, nur es wird dann eben nicht gewürfelt. Wenn ich zum Beispiel ein Genre, sagen wir mal, ein Detektiv-Noir-Genre emulieren möchte, dann gibt es da möglicherweise in einem PBTA-Spiel eben keine Regeln für wilde Schießereien mit Explosionen, weil das eben in diesem Detektiv-Noir-Genre gar nicht so vorkommt. Da wird vielleicht mal die Pistole in der dunklen Gasse abgeschossen, aber da gibt es eben keine wilden Action-Szenen, weil das eben nicht in dieses Genre passt. Andersrum, wenn ich jetzt ein PBTA-Spiel habe, was irgendwelche Actionfilme emuliert, dann werde ich Regeln dafür haben, was passiert, wenn irgendwas in die Luft fliegt. Dann werde ich dafür einen Spielzug haben. Aber werde vielleicht keine Regeln dafür haben, was passiert, wenn ich mich, keine Ahnung, in den Jungen nebenan verliebe. So, und es gibt da irgendwie eine Romanze. Dann wird es dafür wahrscheinlich keine Regeln geben.
Und hier schlage ich nochmal in die gleiche Kerbe. So wie ich das richtig verstehe, erschaffst du deinen Charakter ja nicht komplett frei, sondern du greifst auf vorgefertigte Playbooks oder Spielbücher zurück. Auch hier die gleiche Frage. Wie funktioniert das? Und ist das wirklich so toll und bin ich frei oder eingeschränkt?
Das ist eigentlich nicht viel anders als bei Pathfinder oder D&D eine Charakterklasse. Weil die, könnte man ja auch sagen, die schränkt dich dann ja ein. Wenn ich jetzt den Barbar bei D&D spiele, dann kann ich halt nur draufhauen. Das andere kann ich ja nicht damit. Weil genau das regelt der Charakterbau. Das regelt die Charakterklasse. Ich kann andere Dinge tun, wenn ich Multiclassing mache und verschiedene Klassen zusammen mixe. Aber auch da gibt es gewisse Vorgaben. Und bei PBTA-Spielen, bei den Spielen, die ich kenne, auch bei meinem Spiel, ist es halt so, ich habe ein Spielbuch, das will eine gewisse Geschichte erzählen. Das gibt gewisse Dinge vor, die ich dann besonders kann. Das heißt aber nicht, dass ich alle anderen Sachen, die in meinem Spielbuch beschrieben sind, eben nicht kann. Aber sie leiten mich dabei an, so zu spielen, wie es das Spiel gerne hätte und damit die Geschichte erzählt wird, die am besten mit diesem Spiel gespielt oder erzählt werden kann.
Nun haben wir schon mal, ich glaube vor einem Jahr oder so, in einer Podcast-Folge gesprochen über World Wide Wrestling. Das ist ja auch ein PBTA-Spiel. Und da gab es dann in der Medienschau, wo wir darüber gesprochen haben, die Diskussion, ob denn PBTA, weil es ja eigentlich nur ein simpler 2W6-Wurf ist, ein einsteigerfreundliches Regelsystem ist. Und da ging die Meinung ganz stark auseinander zwischen ja, jeder kann 2W6 würfeln, bis hin zu nein, es ist super kompliziert. Mhm. Du bist ja nun wirklich tief drin der Materie. Was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, diese verschiedenen Spielarten sind für verschiedene SpielerInnen-Typen gut oder schlecht. Ich beispielsweise habe auch jahrelang AD&D und D&D gespielt. Damit bin ich groß geworden. Ich habe seinerzeit mit AD&D Second Edition angefangen, mit sämtlichen Regelwerken, die es dazu so gab. Irgendwann haben wir dann noch Hausregeln dazugenommen und das Ganze noch komplizierter gemacht. Das fand ich damals cool. Damals war ich auch noch jung Und damals konnte ich mir Dinge gut merken. Zumindest besser als jetzt. Ich glaube, gut konnte ich sie mir nie merken. Und ich glaube, das, also nach meiner Meinung ist das ein großer Unterschied. Sowas wie D&D, Pathfinder bevorzugt Menschen, die kein Problem damit haben, sich komplexe Regelwerke anzugucken und viele, viele Regeln durchzulesen und sich da auch vieles von zu merken. PBTA-Spiele, nach meiner Erfahrung und so wie ich spiele, bevorzugen Leute, die gut improvisieren können. Man muss sich tatsächlich nicht viele Regeln auswendig lernen. Man muss vielleicht so die Basisspielzüge lesen und auswendig lernen. Wenn man jetzt als Spielerin am Tisch ist, muss man sein Spielbuch ein bisschen kennen und wissen, was man selber so an Spielzügen hat. Aber alles andere, ich brauche da kein 300-seitiges Regelwerk, um das Spiel spielen zu können. Wenn ich jetzt einen D&D-Charakter mir angucke, dann sind allein die Regeln für den Charakter schon relativ umfangreich. Es gibt Sonderregeln für jeden Scheiß. Und wenn man sich dann noch irgendwelche Subclasses und so weiter holt, wird es alles noch komplexer. Und dann gibt es eben noch 30 Millionen Zaubersprüche, die man möglicherweise irgendwie auf dem Kasten haben muss, zumindest als Spielleitung. Das heißt, man muss einfach andere Dinge gut beherrschen. Ich ziehe da meinen Hut mittlerweile vor, weil ich kann es nicht mehr. Ich habe tatsächlich mal letztes Jahr versucht, eine D&D-Kampagne zu leiten unter meinen Freunden und ich habe es aufgegeben, weil ich es nicht mehr kann letzten Endes. Dafür kann ich aber sehr gut improvisieren. Und das geht mit PBTA-Spielen ganz hervorragend, denn die helfen mir beim Improvisieren. Also die Antwort auf deine Frage, was ist jetzt einsteigerfreundlicher? Ganz klar, es kommt drauf an.
Wenn ich mich mit ErzählspielerInnen unterhalte und wir kommen zu BBTA, dann kommt so als das Totschlagargument, warum das das beste System aller Zeiten sein soll, dass es ein Fail-Forward-Spielprinzip hast. Du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert, aber noch mal genauer. Was ist es denn und ist das wirklich so toll, wie alle sagen?
Also Fail-Forward heißt, die Geschichte soll nie zu einem Stopp kommen. Wieder ein simples Beispiel. Ich bin in einem Dungeon und möchte die Tür aufmachen. Dann darf das Ergebnis des Würfelwurfs nie sein, ja, die Tür geht einfach nicht auf. Versuch's doch nochmal. Weil das langweilig ist. So ein Spielzug könnte dann eben, wenn ich diesen Spielzug mit meinen 2W6 entsprechend gewürfelt habe, könnte in einen Misserfolg münden. Und Misserfolg muss dann aber nicht heißen, du kriegst die Tür nicht auf. Aber Misserfolg kann genauso gut heißen, ja, du kriegst die Tür auf, aber hinter der Tür stehen dann eben die 20 Wachen und die warten nur auf dich und jetzt gibt's Sänge. Also es geht immer weiter. Ne? Es geht spannend weiter. Das ist dieses Fail-Forward. Auch eben diese Mechanik mit Teilerfolgen. Also ich habe dann vielleicht geschafft, was ich machen wollte, aber es passieren interessante Dinge, die der Geschichte nochmal eine gewisse Wendung geben, einen Twist, um interessant und spannend weitererzählt zu werden. Das finde ich besonders gut. Das finde ich klasse. Und wenn ich eben andere Systeme spiele, und das kommt natürlich auch immer sehr auf die Spielleitung an, wenn ich dann irgendwas nicht geschafft habe, weil ich eben diesen Würfelwurf verkackt habe und ich komme dann nicht weiter an dieser Stelle, dann ist das in irgendeiner Form frustrierend. Entweder komme ich nicht weiter und jemand anders muss reinspringen oder ich muss dann diesen stumpfen Würfelwurf noch ein zweites Mal wiederholen oder ein drittes Mal und irgendwann schaffe ich dann, weil der Würfelgott mir heult ist. Da finde ich Fail-Forward-Systeme einfach, also für mich persönlich, interessanter. Aber ist ja am Ende ist es ja auch Geschmackssache, was man gern mag.
Ich habe ja im Podcast hier, aber vor allen Dingen in meinem Blog, auch schon einige PBTA-Rollenspiele rezensiert. Und ich muss zugeben, einer der ersten Eindrücke war, die sich wirklich mir festgesetzt haben, als ich das erste Mal ein PBTA-Spiel hatte. Ich glaube, es war Dungeon World, könnte es gewesen sein. Bin mir nicht 100% sicher. Das war, dass ich immer am Anfang gerne mal so die Beispielabenteuer aufschlage, damit ich schon mal so einen Eindruck bekomme, was das Spiel von mir will. Und ich weiß noch, wie ich das gesehen habe und die Abenteuer waren nicht so, wie ich sie kenne, irgendwie strukturiert aufbereitet, sondern eher so Stichwortgeber oder Ideengeber. Und irgendwann ist mir so die Frage gekommen, wenn die Würfelwürfe den Verlauf der Geschichte so stark beeinflussen, welche Funktion habe ich dann eigentlich noch als Spielleitung? Denn so wie ich das auch beim Ausprobieren gemerkt habe, brauche ich mir ja überhaupt kein Abenteuer ausdenken, weil ich ja eh die ganze Zeit nur wild improvisieren muss.
Ja, es liegt mehr Erzählrecht oftmals eben bei den Spielenden. Also ich bin der Meinung, man kann auch PBTA-Spiele ohne Spielleitung schreiben. Ich glaube, die gibt es auch. Es gibt zum Beispiel bei Ironsworn auch einen spielleitungslosen Modus. Sprich, es geht auch ohne Spielleitung. Weil die Rolle der Spielleitung bei PBTA-Spielen ist dann entsprechende Moderatorenfunktion. Ne? Es gibt halt gewisse Ergebnisse von Spielzügen, die eben die Spielleitung dann eben in den Zugzwang bringen. Und dann muss man entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Ich denke schon, man kann sich in gewisser Weise eine Art Plot im Hinterkopf überlegen, muss allerdings damit rechnen, dass eben die Spielzüge der Spielenden diesen Plot in eine andere Richtung drängen. Und das ist wieder meine Theorie, dass es gut ist, wenn man improvisieren kann, tatsächlich. Also wenn man sich tatsächlich einen festen Plot überlegt, ich möchte hier in Stadt A starten und möchte in Stadt B ankommen und unterwegs sollen die und die und die Dinge passieren, dann wird das nicht funktionieren, weil so ein geradliniger Weg wird einfach nicht funktionieren, denn jedes Spielbuch möchte eine eigene Geschichte erzählen und möchte eben auch das Spotlight auf die Spielenden legen und nicht auf die Geschichte, die irgendeine Spielleitung sich ausgedacht hat. Und da passiert sehr viel aus dem, was die Spielenden mit an den Tisch bringen, was die Spielbücher mit an den Tisch bringen.
Wenn du mir das erzählst, bekomme ich jetzt schon Angstschweiß irgendwie auf meinen Händen, weil es so gar nichts für mich ist. Um mal langsam herüber zu gleiten zu deinem aktuellen Spiel, noch eine abschließende Frage. Nun ist dieses Regelkonzept ja noch verhältnismäßig jung, ungefähr 1,5 Jahrzehnte. Und trotzdem gibt es hunderte, vielleicht sogar tausende Rollenspiele, welche diese Regel nutzen. Bis hin zu so populären Systemen wie ganz aktuell das Avatar Legends Rollenspiel. Wie sieht das denn rechtlich aus? Bei Dungeons & Dragons haben wir beispielsweise die OGL. Da muss man sich an bestimmte rechtliche Vorgaben halten. Wie ist das denn bei PBTA? Musstest du für Gegen alle Stürme irgendwelche Knebelverträge unterschreiben oder konntest du einfach alles klauen vom PBTA, was du machen wolltest?
Ja, tatsächlich ist PBTA nicht wirklich ein Regelwerk, was man sich nehmen kann, um darauf aufzubauen, so wie bei D&D, der D20-Mechanismus. Sondern PBTA versteht sich als Spielphilosophie. So haben es jedenfalls die Schöpfer von PBTA, nämlich Vincent und Magri Baker seinerzeit formuliert. Die hatten das Spiel Apocalypse World erfunden und gesagt, wer auf dieser Philosophie ein eigenes Spiel aufbauen möchte, der kann das tun, soll er machen. Und wenn du Bock drauf hast, dann kannst du noch ein Label draufpacken und das nennst du dann Powered by the Apocalypse. Darum eben Apocalypse World, Powered by the Apocalypse. Sprich, die haben Ideen gehabt, die haben diesen Mechanismus, von dem ich erzählt habe, dass die Regeln eben die Geschichte weitertreiben sollen und umgekehrt. Das kann man ja auf verschiedenste Arten verregeln, sage ich mal. Und die haben gesagt, das ist so unsere Philosophie dahinter, neben anderen Mechanismen, die wir uns hier ausgedacht haben. Und nehmt davon, was immer ihr wollt. Und wenn ihr der Meinung seid, das ist Powered by the Apocalypse, weil ihr davon inspiriert seid, dann dürft ihr es so nennen. Also es gibt nicht einen festen Regelkern, den man immer verwenden muss. Zufälligerweise ist es eben so, dass die meisten PBTA-Spiele eben mit besagten 2W6 arbeiten und diese Würfelergebnisse zwischen 6 oder weniger, eben Misserfolg, 7 bis 9 Teilerfolg und 10 drüber Vollerfolg, die verwenden die meisten. Aber es gibt auch PBTA-Spiele, die mit, ich glaube, Spielkarten funktionieren, gibt es, glaube ich, auch. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten. Und nein, ich musste eben, wie gesagt, keinen Knebelvertrag unterschreiben, sondern ich habe es einfach gemacht.
Nun hast du so geduldig versucht, mir PBTA schmackhaft zu machen. Da darfst du natürlich auch noch kurz über dein aktuelles Rollenspiel-Crowdfunding sprechen. Und fangen wir vielleicht mal ganz grob an. Was zum Teufel ist denn Luftschiff-Punk?
Ja, Gegen alle Stürme, Luftschiff-Punk, so heißt das Spiel. Was ist Luftschiff-Punk? Es gibt Steampunk, es gibt Cyberpunk, warum soll es nicht auch Luftschiff-Punk geben? Luftschiff-Punk ist so eine Mischung aus Steampunk und ich habe auch noch Luftschiffe mit am Start, darum so also ein bisschen der Titel. Das Spiel spielt in den Wolken, in einer Welt, die nur aus fliegenden Inseln besteht, in einer Welt, in der es fliegende Schiffe gibt, mit denen man zwischen den Inseln verkehren kann. Und man spielt eben die Kerncrew, die OffizierInnen eben eines solchen Luftschiffes. Und man besitzt ein Luftschiff und erlebt Abenteuer. Denn das Spiel emuliert eben Piraten- und Abenteuerfilme und das in einer Welt, die aus fliegenden Inseln besteht. So grob zusammengefasst ist das ungefähr der Kern des Spiels.
Und was sind denn so die intendierten Abenteuer? Also was hast du so quasi im Kopf gehabt, als du das Spiel geschrieben hast? Überfalle ich jetzt so Piratenstyle-mäßig andere Handelsschiffe oder erlebe ich irgendwie Abenteuer, weil ich auf einer einsamen Insel nach einem Schatz buddel? Oder wer hat den Kapitän umgebracht? Was erlebe ich denn?
Ja, genau das. Es gibt eben verschiedene, ganz, ganz viele Dinge, die man damit spielen kann. Bei mir sind auch wieder die Spielbücher, bei mir nennen sie sich Heuerbücher, sehr stark. Und die beeinflussen sehr stark, was für ein Abenteuer man denn spielen wird. Zum Beispiel, der erste Charakter, auch alphabetisch, heißt zum Beispiel Ahab. Ahab ist eine Figur, die man eben aus Moby Dick kennt. Ahab will den sprichwörtlichen weißen Wal jagen oder dabei untergehen. Und eine solche Figur kann man dann spielen. Das heißt, wenn man diese Figur spielt, kann man davon ausgehen, dass es irgendwo auch da draußen eine Bestie gibt, die es zu jagen gilt, die vielleicht es auch auf uns abgesehen hat oder eben auf diesen Charakter. Und ja, diese Figur kann dann auch beispielsweise eine Münze an den Mast nageln, um die Crew zu motivieren, doch das Ziel, was sie sich gesteckt hat, zu erreichen. Also ganz stark beeinflusst eben durch das Heuerbuch kann man da schon ganz klar sehen, welche Richtung die Geschichte gehen kann. Oder ein ganz anderes Beispiel. Wolkendeuterin ist ein Vogelwesen, ein Wesen, was in der Lage ist, nicht nur die Wolken zu deuten, sondern auch die Zeichen am Himmel zu deuten. Wolkendeuterin hat eine große Prophezeiung gemacht. Und diese große Prophezeiung ist auch nicht festgeschrieben. Die kann man entsprechend beim Kreieren des Charakters festlegen. Die könnte zum Beispiel davon künden, dass die Welt irgendwann untergeht. Oder im Gegenteil, könnte davon künden, dass die Unterdrückenden dieser Welt gestürzt werden. Und zwar durch die Crew eines Luftschiffs. Und dann könnte es eben um diese Prophezeiung gehen. Man könnte die Crew entsprechend dafür arbeiten, diese Prophezeiung zu erfüllen oder möglicherweise zu verhindern. Also sehr stark davon abhängig, was für Charaktere man an Bord hat. Und ja, du hast schon das Stichwort gesagt, kann es darum gehen, eine Insel mit einem Schatz zu suchen. Ja, es gibt natürlich auch ein Heuerbuch, was eben auf der Suche ist nach einem Schatz. Und davon ab könnte man auch einen Schatz suchen, wenn man dieses Heuerbuch eben nicht mit in der Crew hat. Inspiriert ist dieses Spiel letzten Endes eben durch alte Piratenfilme. Wenn du errätst, welcher sehr alte Piratenfilm der Namensgeber ist, dann gebe ich dir das nächste Mal einen aus, wenn wir uns sehen.
Ich werde einfach googeln und werde es dann einfach einfügen hinterher.
Hast hier gemogelt. Also gegen alle Stürme, was könnte das für ein Film sein?
Ich habe keine Ahnung, ich mag keine Piratenfilme.
Ja, ist auch sehr alt, es ist vor unserer beider Zeit gewesen. Es gibt einen alten Piratenfilm mit Errol Flynn, Gegen alle Flaggen hieß der. Und das ist der Namensgeber. Und bei mir heißt es aber Gegen alle Stürme, nicht Gegen Flaggen. Ja, und solche Piratenfilme kann man damit letzten Endes auch emulieren. Nur eben nicht auf dem Wasser mit dem Segelschiff, sondern in der Luft mit Luftschiffen. Oder aber auch sowas wie Fluch der Karibik. Nur nicht auf dem Wasser, sondern in der Luft. Auch da gibt es durchaus Parallelen. Hat auch eine Spur von in 80 Tagen um die Welt, also mit einem Zeppelin oder eben Luftschiff um die Welt zu fliegen, um Abenteuer zu erleben und um eine Wette zu gewinnen oder sowas. Sowas könnte man auch damit machen zum Beispiel.
Wenn die Folge rauskommt, geht das Crowdfunding vom System Matters Verlag ja noch wenige Tage bis zum 29. März. Wenn ich da jetzt mitmache, was bekomme ich denn für mein Geld?
Für dein Geld bekommst du ein ziemlich ausgeklügeltes System mit, ich sag mal, 12 verschiedenen Heuerbüchern, aus denen man seinen Charakter, seine Charaktere auswählen kann. Die setzen sich aber nicht nur zusammen eben aus dem Heuerbuch, sondern aus einer Kombination zwischen Heuerbuch und Position. Sprich, ob du nun Kapitänin auf dem Schiff bist oder Waffenmeisterin oder Smutje, das kannst du dann entsprechend noch auswählen. Das heißt auch, durch so eine Kombination zwischen Position und Heuerbuch hast du schon mal einen ganz eigenen Schlag, den du deinem Charakter geben kannst. Dann ganz besonders, denke ich, finde ich, ist die Eigenart, dass Crew und Schiff ein eigener Charakter sind. Das heißt, jede Person am Tisch, am Spieltisch, sucht sich erstmal oder denkt sich einen eigenen Charakter aus, beziehungsweise wird der gemeinsam erschaffen. Aber auch ein Schiff wird erschaffen und alle zusammen sind eben OffizierInnen auf eben diesem Luftschiff. Und Schiff und Crew hat einen eigenen Charakterbogen. Auch da gibt es unterschiedliche, aus denen man auswählen kann und die man auch ausstaffieren kann. Und da gibt es ganz spezielle Mechaniken, die auch noch extra für Schiff und Crew gespielt sind. Das gibt nämlich sogenannte Crew- und Schiffsspielzüge, die immer dann ausgelöst werden, wenn man nicht alleine irgendeine Aktion durchführt, sondern eben, wenn man mit dem Schiff zum Beispiel den Gegner angreift oder wenn man gemeinsam den Schatz bergt, den man auf dem feindlichen Schiff jetzt vermutet zum Beispiel. Oder wenn man eine Reise antritt mit dem Schiff von A nach B, auch dafür gibt es einen speziellen Spielzug. Und je nachdem, welche Position ich an Bord habe, habe ich dann auch gewisse Vorteile bei diesen Spielzügen. Also da gibt es auch eben eine Handvoll verschiedener Schiffe, die man sich aussuchen kann. Diese Schiffe haben auch noch spezielle Attribute, die dann entsprechend zum Tragen kommen. Und die ganzen vielen verschiedenen Spielzüge, die es so gibt, die beeinflussen die Attribute, die das Schiff besitzt. Diese Attribute sind nämlich sowas wie zum Beispiel Ruhm. Wir spielen hier, um Ruhm anzuhäufen. Und gemeinsam haben wir als Luftschiff-Crew eben einen gewissen Ruhm am Himmel. Der kann gut sein, der kann aber auch entsprechend schlechter werden, je nachdem, was für Entscheidungen wir treffen oder wie erfolgreich wir bei dem sind, was wir so machen. Oder ein weiteres Attribut auf dem Schiff ist auch die Beutetruhe. Denn wir wollen natürlich auch Kohle scheffeln und Gold anhäufen. Entsprechend ist es gut, wenn die Beutetruhe höher wird. Denn die brauche ich auch, um die Crew bei Laune zu halten. Haben wir keine Kohle mehr in der Tasche und entscheiden dann schlechte Dinge oder treffen schlechte Entscheidungen. Findet die Crew das möglicherweise nicht gut und kann auch nicht mit Gold besänftigt werden, dann wird es übel möglicherweise. Ja, so viel zu den Dingen, die man auswählen kann und mit denen man spielt. Es gibt eine ganze Reihe von Tabellen mit, ich sag's mal, ich nenne sie Wolkenfetzen, also kleine Inspirationsquellen, sagen wir Dinge, die man am Himmel finden kann, von Schätzen, die man finden kann, über Ruinen, denen man begegnen kann oder irgendwelche Monster am Himmel, denen man begegnen kann. Da gibt es eben eine ganze Reihe von Beispielen, aus denen man als Spielleitung oder als Schiffscrew entsprechend auswählen kann, um die eigene Welt noch interessanter zu gestalten. Ja, das ganze Buch wird, ich weiß noch gar nicht, wie viele Seiten es haben wird, ich tippe so an die 300 in dem bekannten PBTA-Format. Ich weiß es aber noch nicht genau, weil ich das fertige Layout noch nicht gesehen habe.
Nun, wollte ich eigentlich so als letzte Frage dich fragen, gib nochmal den ultimativen Pitch, warum sollte ich das jetzt crowdfunden? Aber ich habe ja gerade die Webseite von System Matters offen und ich möchte einfach was vorlesen, weil ich es so fantastisch finde. Text, Design und Layout von Experten für das ultimative Spielerlebnis. Ich glaube, das ist doch ein fantastischer Pitch für dieses Spiel.
Ja, natürlich. Von Experten, auf jeden Fall.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du Zeit hattest und vor allem, dass du sehr geduldig warst mit mir, obwohl das ja so gar nichts für mich ist. Und ich drücke natürlich maximal den Daumen für dein Crowdfunding und die letzten, gerne auch werbenden Worte gehören dir. Aber ich sage noch vorher ganz schnell, wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne irgendwie iTunes, Apple und den ganzen Quatsch. Ihr wisst ja, was ich immer möchte.
Also ich glaube, wenn wir uns jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit nehmen, werde ich dich dazu rumkriegen, auch mal eine Runde mitzuspielen. Und ich verspreche dir, dass du Spaß haben wirst, auch wenn du Schweißperlen auf deiner Stirn hast. Die musst du nämlich gar nicht haben. Also ich glaube, mit dem Spiel wirst du auch an die Hand genommen, um ein interessantes Spielerlebnis am Ende zu haben, ohne Schweißperlen auf der Stirn. Die letzte Runde, die ich mit absoluten, nicht unbedingt PBTA-Profis gespielt habe, resultierte auch in dem Resümee, dass es tatsächlich einsteigerfreundlich empfunden wurde. Wir sind sehr schnell reingekommen und man kann da sehr spannende und sehr interessante Abenteuer am Himmel erleben mit diesem Spiel. Und ich würde mich natürlich freuen über jede Person, die sich an dem Crowdfunding beteiligt, denn das ist durchaus mein Traum, dieses Buch in die Welt zu bringen.
Dann sage ich schon mal Tschüss und wie immer, alle Links sind in den Shownotes.
Tschüss!